mit uns seine Geheimnisse teilt, über ein Reich, das mitten unter uns beginnt. Geheimnisse von Saat und Ernte, von Schätzen verborgen im Acker, von Netzen, die das Leben füllen. Geheimnisse wie Einladung des Königs, die uns auffordern, anders zu sehen, zu hören, was verborgen war. In jedem Wort liegt Kraft, in jedem Gleichnis eine Entscheidung. Eine Entscheidung, gegen den Strom zu schwimmen, für Glauben, Veränderung und das Reich Gottes hier und jetzt. Gleichnisse des Königs, eine Reihe, in der wir Jesus' Geheimnisse neu entdecken. Der König spricht, und wer Ohren hat zu hören, der höre.
Amen. Lass mich doch gerne zu Beginn noch kurz beten. Jesus, wir wollen von dir lernen heute. Du hast uns versprochen, dass du uns deinen Geist gibst, dass dein Geist uns in alle Wahrheit führt. Und so bete ich, dass du das heute unter uns tust. Herr, wir brauchen dich und das bekennen wir. Amen. Wie schön, mal wieder hier zu sein, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Und ich freue mich, dass wir einen nächsten Schritt gehen können in der Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Und wir haben das gerade in diesem schönen Video hier nochmal so schön aufgezeigt bekommen, was wir da gerade machen, was wir uns anhören wollen und womit wir uns beschäftigen. Wir schauen auf die Gleichnisse des Königs. Ich glaube, das ist die vierte Predigt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe bei euch nicht mitgezählt, ich weiß nicht, wie weit ihr schon seid. Aber vielleicht hast du dir auch die Frage gestellt, Jesus, warum überhaupt Gleichnisse? Warum nicht eine Website oder ein Insta-Post oder eine Verlautbarung, eine Erklärung? Warum gibt es nicht einfach sowas wie die Facebook-Seite des Königs? Das wäre doch viel eingängiger, oder? Gleichnisse. Warum in aller Welt Gleichnisse? Immer wieder und überall, wenn du die Evangelien, also die Geschichte von Jesus, liest, begegnen dir diese Gleichnisse. Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele mitgebracht von Bibelstellen, wo davon gesprochen wird, dass Jesus in Gleichnissen spricht. Matthäus 13, Vers 3, er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Matthäus 22, 1, Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Oder 13, 34, das alles sagte Jesus der Menschenmenge, er gebrauchte dabei aber nur Gleichnisse. Also Gleichnisse scheinen irgendwie sehr im Fokus zu stehen. Und so sind es nicht nur wir, die die Frage danach stellen, warum Gleichnisse, Jesus, sondern auch die Jünger stellen diese Frage. Und ich weiß, dass in dieser Serie dieser Bibeltext schon mal beleuchtet wurde, aber ich möchte es gerne noch mal tun, um es zu wiederholen, damit wir es wirklich verstehen, warum Jesus diesen Weg geht. Und dafür schauen wir uns noch mal einen Bibeltext an, aus Matthäus 13. Und da drei Verse, beziehungsweise vier Verse, 10 bis 13. Ich lese uns das vor, du kannst gerne hinter mir mitlesen. Da kamen seine Jünger zu ihm und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Er erwiderte, euch wurden die Geheimnisse des Himmelreichs anvertraut, ihnen nicht. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird es im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Deshalb verwende ich Gleichnisse, wenn ich zu ihnen rede. Denn sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. Das ist doch ein wunderbarer Bibeltext, oder? So, also das ist doch Jesus, wie er leibt und lebt. Eigentlich hat man bei Jesus immer das Gefühl, er ist so derjenige, der so alle mit ins Boot holen will. Er ist super inklusiv, ja. Die Gesellschaft stößt immer Menschen aus. Ja, es gibt immer die Außenseiter sozusagen. Jesus ist doch gefühlt immer der, der Leute mit reinholt. Und dann liest man diesen Text und dieser Text klingt genau nach dem Gegenteil. Das klingt doch eigentlich unfair, oder? Also die, die haben, bekommen noch was. Und die, die nicht haben, denen wird alles genommen, was sie haben. Nicht so fair, wie ich finde. Ich sag mal so, was wichtig ist, wenn wir Jesus hier verstehen möchten, wir müssen uns vor Augen führen, die Geschichte beginnt nicht erst hier. Stellt euch mal eine Schulklasse vor. Ja? Das, was wir hier gerade lesen, ist nicht der erste Schultag. Das fände ich schon sehr schwierig. Nein, wir müssen uns das eher so vorstellen. Das ist wie ein Klassenlehrer von einer Klasse, der diese Klasse schon seit Jahren kennt. Okay? Die Beziehung ist hier eine etwas andere. Hier kennt jemand sein Publikum, könnte man sagen. Und die Gleichnisse, die Jesus jetzt verwendet, das ist ja praktisch wie ein Stilmittel. Er könnte ja die Inhalte auch anders kommunizieren, aber er wählt Gleichnisse und diese Gleichnisse sind sozusagen eine Reaktion. Die sind nicht eine Aktion. Das ist nicht das erste Wort, das gesprochen wird, sondern es ist eher eine Art von Antwort. Und zwar auf die Haltung der Menschen, die ihn umgeben. Diese Menschen, die ihn umgeben, sind Teil des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Und dieses Volk Israel war das, man sagte, das Bundesvolk Gottes. Ein Volk, das Gott sich ausgesucht hat und mit diesem Volk hat er einen Bund geschlossen. Und dieses Volk hat eine besondere Berufung bekommen. Ein Licht, ein Vorreiter zu sein für den Rest dieser Welt, um zu zeigen, wie wunderbar es ist, mit diesem Gott in Beziehung zu stehen. Und dieses Volk, ich meine, da könnte man jetzt viel drüber reden, ja, das ist eine lange Love Story mit viel Drama und Tragik zwischen Gott und diesem Volk, aber Gott schickt immer wieder auch Propheten und diese Propheten versuchen, diesem Volk vor Augen zu führen, Gott wird alles zum Besten wenden. Und er wird das letzten Endes tun mit seinem Gesalbten, mit dem Messias, dem Versprochenen, dem Retter. So, das bedeutet, das Volk hat schon so ein bisschen eine Vorahnung und nun kommt dieser Retter. Und die Menschen begegnen ihm mit einem Hochmut, der seinesgleichen sucht. Sie begegnen ihm stolz, sie begegnen ihm hinterfragend, sie verwerfen ihn, sie lachen ihn aus, weil er eben nicht so kommt, wie sie sich das vorgestellt haben. Wenn sie an den Versprochenen gedacht haben, dann haben sie an Cäsar gedacht, an Alexander den Großen. Sie haben an eine mächtige politische Figur gedacht, die auf einem edlen Schlachtross in das verheißene Land einreitet, König des Volkes wird und alle anderen vertreibt. Das war die Vorstellung, die sie hatten. Diese Vorstellung lässt sich nicht wirklich begründen aus den Prophezeiungen, die sie erhalten haben. Ja, sie haben das so ein bisschen geschlussfolgert. Es war so ein bisschen ein Wunschglaube. Und jetzt kommt da einer, und der sieht so gar nicht aus wie Cäsar. So ein armer Wanderprediger, mittellos, arm, nicht wirklich ein Zuhause, hat keine gute Ausbildung genossen, stammt aus keinem besonderen Haus. Und dann fragten sie sich, was willst du denn von uns? Und sie haben, kennt ihr das, wenn man sich in die letzte Reihe setzt und so macht, so? So, zeig mal, was du kannst. Dann sage ich dir, ob ich dich gut finde oder nicht. So begegneten sie ihm. Und gleichermaßen dieselben Leute, die ihm so begegneten, waren auch die, die praktisch ein sehr leidenschaftliches religiöses System etabliert hatten. Man nannte sie auch die Pharisäer. Die Pharisäer waren so die religiöse Elite, man könnte sagen die Pastoren, ja, des Judentums damals. Und Jesus kam jetzt nicht und applaudierte, boah, das habt ihr richtig gut gemacht, so, sondern der stellte ganz viele kritische Fragen. Also Jesus hat sich überhaupt keine Freunde gemacht in der Truppe. Und es wundert auch nicht, dass das so ist, denn das Königreich Gottes, über das wir hier die ganze Zeit reden, es funktioniert anders als alle Reiche dieser Welt und auch anders als alle Religionen dieser Welt. Man sagt immer schön auf Englisch, es ist ein Upside-Down-Kingdom. Es steht auf dem Kopf. Es ist alles genau andersrum. Ja? Die Letzten werden die Ersten sein und so weiter und so fort. Nicht die Schönen und Reichen und Schlauen sind die, die hineinkommen und auch nicht die besonders Frommen und Gerechten sind die, die hineinkommen, sondern hineinkommen die sich herausfordern lassen von Jesus, von seinen Kindergeschichten, die sich auf einen Dialog mit ihm einlassen, die das hinterfragen, die verstehen wollen, die an seinen Lippen hängen. Jesus wählt Gleichnisse als Kommunikationsmittel, weil sich daran die Geister scheiden. Wir schauen uns mal kurz diesen Text an, den ihr hinter mir sehen könnt. In Vers 11 lesen wir als erstes: Euch wurden die Geheimnisse anvertraut. Da muss man erst mal sagen, das ist eine Passivform. Hier hat sich niemand die Gleichnisse erarbeitet, sondern die wurden geschenkt. Das Geheimnis hinter dem Gleichnis wurde geschenkt, und zwar von Gott. Das ist Gnade, dass die Jünger das verstehen dürfen. Aber was sind denn jetzt diese Geheimnisse des Himmelreichs? Was ist mit diesen Geheimnissen gemeint? Ich versuche das mal in Worte zu fassen. Ich glaube, was Jesus uns durch die Gleichnisse zeigen will, ist die Dynamik des Himmelreichs. Die Art und Weise, die Funktion des Himmelreichs, des Königreichs. Stellt es euch so vor, es ist wie, als würde Jesus die Motorhaube des Himmelreichs öffnen. Und du kannst zum ersten Mal den Motor sehen. Du hast davor immer nur das Auto gesehen, was fährt. Das ist ein Metallkasten auf vier Rädern und komischerweise fährt der. Aber jetzt wird die Motorhaube geöffnet und du kannst reingucken und siehst, ach so, so funktioniert das. Das ist die Idee von dem, was Jesus uns hier vermitteln möchte. So, und jetzt kommt der Vers, den wir alle besonders toll finden. Wer hat, dem wird gegeben. Der wird es sogar im Überfluss haben. Na, jetzt, jawohl. Wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Hier ist ein logischer Fehler. Wer nicht hat, dem wird genommen, was er hat. Er hat ja gar nichts. Wie müssen wir das verstehen? Nun, ich glaube, das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, wer hat, ist ein Verständnis, einen Einblick in das Königreich. Wir könnten das auch ganz, ganz platt formulieren und sagen, eine Beziehung zu Jesus als dem König. Jemand, der hat, hat sich Jesus als dem König angeschlossen. Was meine ich damit? Für diese Person ist Jesus die Person, die alles entscheidet. Und dieser Person ist man gegenüber treu, lernbereit, offen, vertrauend. Diese Person, die das hat, sie wird alles bekommen. Diese Person wird im Überfluss haben. Und die Person, die nicht hat, und damit ist gemeint diese Person, die Jesus nicht als diesen König sieht, dieser Person wird sogar noch das genommen, was sie meint zu haben. Das galt damals diesen Menschen aus dem jüdischen Volk, die dachten, ich habe ja genug getan, es steht mir ja zu, dass Gott mich liebt, dass Gott mich segnet und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir können das heute auf alles andere beziehen, auf Menschen, die religiös sind oder die nicht religiös sind. Jesus sagt, wenn du mich nicht hast, dann wirst du all das verlieren, von dem du glaubst, dass es etwas wäre. Es wird alles wie Sand in deinen Händen zerfließen am Ende dieses Lebens. Es ist alles nichtig, ein Haschen nach Wind, sagt der Prediger im Alten Testament. Und es ist spannend, dass Jesus eine solch krasse Wahrheit durch diese Kindergeschichten an die Leute weitergibt, oder? Ich meine, wenn das so wichtig ist, warum hält er keine Uni-Vorlesung? Hätte er ja machen können. Macht er aber nicht. Warum? Weil das Gleichnis an sich ist für ihn schon ein Mittel dafür aufzuteilen. Weil die Stolzen und die Besserwisser, die werden diese Gleichnisse nehmen und sie werden sie abtun und sagen, was ist denn das bitte für eine behämmerte Geschichte? Nett, eine Geschichte von einem Bauern, der aufs Feld geht und Samen durch die Gegend schmeißt. Hast du noch irgendwas Wichtigeres zu erzählen? Das ist die Haltung. Und Jesus sortiert solche Leute aus, indem er genau diesen Weg geht. Versteht ihr das? Es braucht eine Art von Demut, um zu sagen, es sieht auf den ersten Blick wie eine Kindergeschichte aus, aber der Typ, der das erzählt, ist der schlauste Mensch, der jemals gelebt hat. Ich sollte ihm zuhören. Und ich sollte anfangen, darüber nachzudenken, was er mir damit sagen möchte. Und dann steht da dieses wunderbare Wort. Deshalb. Und hier geht es nochmal um die Haltung, die Jesus begegnet. Hier steht ja, sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. Wenn man sich den griechischen Grundtext hier anschaut, das Griechische hat tatsächlich deutlich mehr Verbformen, als wir im Deutschen haben. Also mehr Akzente, die hier gesetzt werden vom Autor. Hier könnte auch folgendermaßen übersetzt werden, dann verstehen wir es vielleicht auch ein bisschen besser. Obwohl sie könnten, wollen sie nicht. Obwohl sie sehen könnten, tun sie es nicht. Sie hätten eigentlich die Fähigkeit, aber sie entscheiden sich dagegen. Und hier merken wir, es braucht eine gewisse Offenheit. Jesus versucht sie auch nicht, um jeden Preis zu überreden, und das sollte uns eine Lehre sein. Jesus hat uns nicht nötig. Wir haben ihn nötig, aber er hat uns nicht nötig. Er spricht uns eine Einladung aus. Ob du sie annimmst, das ist deine Sache. Wir werden jetzt gleich ein Gleichnis betrachten. Aber wenn wir das jetzt gerade so hören, ihr Lieben, dann möchte ich euch vorschlagen, dass wir uns mal kurz, ganz gern mal kurz die Augen schließen. Wir werden mal kurz still und wir fragen uns, mit welcher Haltung möchte ich heute diesem Gleichnis von Jesus begegnen? Jesus vertraute ihnen ein weiteres Gleichnis an. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum daraus, so dass die Vögel kommen und in seinen Zweigen nisten. Und noch ein Gleichnis erzählte er ihnen. Mit der Himmelsherrschaft ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter einen halben Sack Mehl mischt. Am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das sind die zwei Gleichnisse, über die wir jetzt sprechen werden. Und wir fangen mal mit dem ersten Gleichnis an. Interessant ist hier als allererstes mal, dass die Evangelisten unterschiedliche Worte verwenden, um über das Königreich zu sprechen. Hier steht nämlich gar nicht Königreich, hier steht Himmelsherrschaft. Himmelsherrschaft. Es ist aber tatsächlich eine treffende Übersetzung. Man könnte sogar übersetzen die Herrschaft der Himmel. Nicht des Himmels, Singular, sondern der Himmel, Plural. Die Juden damals hatten nämlich eine völlig andere Vorstellung von dem, was Himmel bedeutet. Wenn wir an Himmel denken, dann würden wir sagen, das Blaue, was man heute nicht sieht, wegen dem schlechten Wetter, aber das ist eigentlich das, was halt da oben ist. Und wir Christen würden dann auch draufsetzen, ja, und der Himmel ist das, wo man hinkommt, wenn man stirbt. Ist beides nicht verkehrt, ist aber beides zu klein, um zu verstehen, was Jesus hier sagen möchte. Denn der Himmel oder die Himmel war sozusagen im jüdischen Verständnis die Bedeutung für alles, was uns umgibt. Jesus macht damit also deutlich, es geht nicht um irgendwas irgendwann mal, sondern es geht um Gottes Einflussnahme im Hier und Jetzt. Das sollte uns bewusst sein, wenn wir darüber sprechen. Und jetzt spricht er hier vom Senfkorn und vom Sauerteig. Schauen jetzt erstmal das Senfkorn an. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. So sieht ein Senfkorn aus und so sieht ein Senfbaum aus. Und Man könnte rein theoretisch auch jede andere Pflanze verwenden. Man könnte eine Eichel und eine Eiche nehmen oder eine Buche und eine Buchecker. Der Kontrast ist ja verrückt. Der Kontrast ist ja abgefahren. Und genau das ist auch das, was Jesus hier sagen möchte. Das Interessante ist, wenn man sich ein Samenkorn anschaut, in diesem Samenkorn steckt alles schon drin. In diesem Samenkorn steckt der Baum schon drin. Der ist noch nicht existent, aber in der Genetik ist der Baum sozusagen schon reingeschrieben in dieses Korn. Und man könnte sagen, das ist ja eigentlich ein Naturgesetz. Aus diesem Samenkorn, wenn es an die richtige Stelle fällt, wird ein Baum werden. Das ist festgeschrieben, es geht gar nicht anders. Dieses Samenkorn ist dafür bestimmt, dass daraus ein Baum wird. Nun ist dieses Samenkorn, ich meine, das sind ja jetzt viele, die ihr hier sehen könnt, aber ein so ein kleines Krümmelchen sieht ja nach nichts aus, oder? Klein, verschrumpelt, man würde nicht denken, dass da ein Baum drin steckt. Und so ist es mit der Himmelsherrschaft, sagt Jesus. So ist es mit dem Königreich Gottes. Es scheint unscheinbar. Es scheint machtlos. Doch es wird letzten Endes die alles bestimmende Realität werden. Im Moment sprechen wir vom schon jetzt und noch nicht. Das Reich Gottes, seit Jesus auf diese Welt getreten ist, ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht ganz existent. Aber irgendwann, wenn Jesus wiederkommt und diese Welt verändern und heilen wird, dann wird es vollkommen da sein. Dann wird es die alles bestimmende Realität werden. Und nichts und niemand kann sich dem in den Weg stellen. Der Kontrast könnte also nicht krasser sein. Ich versuche euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Vielleicht fühlt man das dann ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Der Bitcoin. So, in meinem jugendlichen Leichtsinn, im Anfang meiner 20er, bin ich nach Berlin gezogen und ich hatte zwei WG-Kollegen, deren Namen ich nicht nennen werde, um sie zu schützen. Aber wir haben Dinge getan, die man nicht tun sollte. Und einer meiner Freunde, der hat damals, das ging zu Anfang der 10er Jahre, der hat sich tatsächlich Drogen im Internet bestellt. Also ich weiß nicht genau wie, ich habe es nicht gemacht, er hat es gemacht. Und wisst ihr, womit er das gemacht hat? Mit Bitcoins. So, das war im Jahr 2012. Wisst ihr, was ein Bitcoin im Jahr 2012 wert war? 3 Euro ungefähr. Wisst ihr, wie viel ein Bitcoin heute wert ist? Ungefähr 100.000 Euro. Mein Kollege hatte so, ich glaube, 200, 300 Bitcoins auf seinem Konto. Ja. Niemand hätte damals erwartet, dass der Bitcoin mal 100.000 Euro wert sein würde. Stellt euch vor, kannst du das ja in meinem Kopf ausrechnen, der wäre ja mehrfach Millionär, wenn er nicht diese Kackdrogen gekauft hätte. Also was ich sagen will ist, diese eine kleine Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun, hätte unfassbare Konsequenzen für sein ganzes Leben gehabt, für seine ganze Familie. Das ist wie der, kennt ihr diesen Schmetterlingseffekt? So ein Schmetterling, der mit dem Flügel schlägt, kann am anderen Ende der Welt einen Hurricane auslösen. Das ist so Teil der Chaos-Theorie. Es ist praktisch wie physikalisches Konzept. Das kann dadurch passieren. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild dafür. So, sagt Jesus, ist es mit der Himmelsherrschaft Gottes. Eine kleine, klitzekleine Entscheidung kann alles verändern. Eine klitzekleine Tätigkeit kann alles verändern. Das zweite Gleichnis unterstreicht das eigentlich. Na, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wir müssen mich nochmal zurückbringen zu dem zweiten Gleichnis. Hier geht es jetzt um, genau, Dankeschön. Hier geht es jetzt um den Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter einen halben Sack Mehl mischt. Ein bisschen Kontext dazu. Hefepäckchen bei Aldi. Wie viel ist da drin? 42 Gramm, habe ich geguckt. Bei, also wenn man hier den halben Sack Mehl nimmt, das, was damals darunter verstanden wurde, sind ungefähr 40 Kilogramm Mehl. 42 Gramm auf 40 Kilogramm. Eigentlich sehr schwer vorstellbar, dass dieses kleine Ding, diese große Menge verändern kann. Aber in diesem kleinen Ding steckt das Potenzial, das alles zu verändern. Und die Frau mischt das da drunter und dann lesen wir davon, alles wird durchsäuert. Und ich glaube, diese zwei Gleichnisse, die sind so wie so ein Links-Rechts-Kombi. Die sagen eigentlich genau dasselbe, sie malen es nur so ein bisschen unterschiedlich aus. Die Kernaussage hier ist der krasse Kontrast zwischen dem, als was das Reich Gottes kommt, und dem, was es am Ende, wie es am Ende aussehen wird, was es für Auswirkungen haben wird. Es ist also die Dynamik des Reiches Gottes, die Jesus uns hier beibringen möchte. Es ist die Art und Weise, wie die Herrschaft Gottes in dieser Welt sichtbar werden möchte. Und warum macht Jesus das so deutlich? Warum erzählt er uns das überhaupt? Ich kann es euch sagen, weil wir so nicht denken und weil diese Welt so nicht funktioniert. Wir verachten kleine Samen. Wir schauen herab auf das Kleine und Unbedeutende. So funktioniert diese Welt. Wir sehen nicht so viel Potenzial in bestimmten Dingen. Wisst ihr, interessant ist doch, egal was Jesus gemacht hat, diese Dynamik wird immer und überall deutlich. Da kommt er als armer Wanderprediger und dann sucht er sich 12 echt ungeeignete Chaoten und sagt, ihr seid jetzt meine Jünger und meine Apostel. Und tada, pam, 2000 Jahre später, du sitzt hier. So wie Milliarden andere Menschen auf dieser Welt in irgendeiner Kirche sitzen an diesem Tag. Wer hätte das gedacht? Bei einem armen Wanderprediger und 12 spätpubertierenden Jüngern. Niemand. Das sieht doch nach nichts aus, oder? Ein Insta-Profil, 12 Follower. So kannst du kein Influencer werden, würde ich sagen. Also die Kirche ist doch ein schönes Beispiel dafür, wie die Dynamik des Reiches Gottes funktioniert. Und wisst ihr was? Sogar die Kernbotschaft unseres christlichen Glaubens geht doch genau in dieselbe Richtung. Das Evangelium, da stirbt einer tragisch irgendwo, irgendwann, unschuldig, kann sich nicht mal dagegen wehren, wird einfach sozusagen plattgewalzt unter dem römischen Imperium. Aber dieser Tod, dieser schamvolle Tod, der eigentlich nach nichts aussah für den Rest der Welt, der ist dafür verantwortlich, dass eine neue Zeitrechnung beginnt. Der ist dafür verantwortlich, dass die Sünde vernichtet und der Tod geschlagen und der Teufel besiegt wird. Der ist dafür verantwortlich, dass so viele Menschen seit damals ihren Weg zurück in die Arme des Vaters finden konnten. Ich frage mich immer, wenn wir als Menschen so selbst die Gelegenheit gehabt hätten, das Evangelium zu schreiben, hätten wir es so geschrieben? Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, wir hätten ähnlich gedacht wie die Menschen damals. Man denkt eher an Cäsar, wenn man an einen König denkt. Gott wählt nicht den prahlerischen und lauten Weg, der in dieser Welt so logisch zu sein scheint. Es ist seine Handschrift, genau das nicht zu tun. Er wählt immer und immer und immer wieder das, was Menschen strategisch sehr fragwürdig finden würden. Oder? Also von Anfang der Bibel bis zum Ende zieht sich das durch. Es gibt einen schönen Vers im Alten Testament, der das nochmal so deutlich macht und der auch tatsächlich inhaltlich viel mit unserem Gleichnis hier zu tun hat, aus dem Buch Hesekiel. Und da lesen wir aus dem 17. Kapitel 22 bis 24. Jawohl. So spricht Jahwe der Herr. Ich selbst nehme einen zarten Trieb vom Wipfel der Zeder und pflanze ihn auf einen hochaufragenden Berg ein. Auf dem Berg Israels werde ich ihn einpflanzen. Dort wird er Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. In ihren Zweigen werden alle Arten von Vögeln wohnen. Ja, alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume auf dem Feld erkennen, dass ich, Jahwe, es bin, der den hohen Baum erniedrigt und den niedrigen Baum erhöht, der den grünen Baum vertrocknen lässt und den dürren Baum zum Blühen bringt. Ich, Jahwe, sage das und ich tue es auch. Auch hier sehen wir wieder so ein bisschen verkehrt herum. Das scheint Gottes Wesensmerkmal zu sein, so zu handeln. Und wir lernen durch diese Gleichnisse genau diese Dynamik kennen. So will Gott mit seiner Herrschaft in dieser Welt sichtbar werden. Und ich glaube, ihr Lieben, wenn wir uns diesem Gott anschließen und wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir uns bewusst seiner Herrschaft unterstellen, dann wird diese Dynamik überall in unserem Leben spürbar werden, erlebbar werden, Wurzeln schlagen und Früchte tragen. Ich gebe euch dafür mal ein Beispiel. Und dieses Beispiel ist der Grund dafür, dass ich hier heute vor euch stehe und dass wir einen Campus in Leverkusen gegründet haben als Livekirche. Und zwar wäre das alles nicht passiert ohne diesen Mann. Manche von euch werden ihn vielleicht kennen. Das ist Samuel Schneider oder Sammy Schneider. Und Sammy Schneider war vor ungefähr 10 Jahren mein Jugendpastor. Und Sammy hat mir das gegeben, was er hatte. Und zwar einen Platz auf seinem Sofa, wo ich mich hinsetzen und meine ganzen Fragen stellen konnte, die ich an ihn hatte. Und ich weiß nicht, wie oft wir bei Burger King waren und beim Dönermann waren und wie oft wir seine Kinder von der Kita abgeholt haben. Er hatte das mit mir geteilt, was er hatte. Und dieser Typ, den ihr hier seht, ist der Grund, warum ich Pastor geworden bin. Dass er mir das gegeben hat, dieses Gewöhnliche, dieses Einfache, das zieht jetzt Spuren an ganz anderen Enden Deutschlands. Das hat dafür gesorgt, dass ich Kirchengründer geworden bin. Und ich kann euch sagen, ich bin nicht der Einzige. Ich könnte euch noch 10 andere Namen nennen von Leuten, die auch auf seinem Sofa saßen und die heute auch Pastoren sind. Ohne diesen Mann wäre ich nicht Pastor geworden. Durch seine gewöhnlichen Taten sind Dinge geschehen, die er selbst gar nie hätte vonstatten bringen können. Sein kleines und unbesonderes Handeln nimmt jetzt großen Einfluss. Und diese kleinen Gesten im Sinne Gottes und im Glauben an Gott, im Vertrauen darauf, dass er daraus was Gutes machen kann, sie können alles verändern. Es ist die Art und Weise, wie Gott wirkt. Das ist praktisch der Schmetterlingseffekt des Reiches Gottes. Gott setzt auf genau diese Art und Weise Duftmarken seiner Kraft und seiner Herrlichkeit. Und er macht das nicht im Alleingang, ihr Lieben. Er möchte dich und mich einladen, mitzumachen. Es gibt so einen Vers, über den man vielleicht manchmal beim Bibellesen so ein bisschen stolpert, aber ich finde, er passt sehr gut in diese Predigt. Und zwar dieser hier aus dem Hebräerbrief. Ich glaube, ihr müsst mir helfen da oben. Ich drücke die ganze Zeit und da passiert nicht so viel. Da steht, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ja, Hammer, oder? Also das mit der Gastfreundschaft, das kriege ich hin. Das kann ich auch einordnen und verstehen. Aber Engel aufgenommen? Ich finde, Gastfreundschaft ist so alltäglich, das kriege ich hin und so weiter. Aber Engel aufnehmen, wie abgefahren ist das denn bitte? Und hier verbindet sich beides. Du tust das eine, das andere geschieht. Deswegen, ganz wichtig, wenn wir über Saatkörner sprechen, ihr Lieben, und über dein Leben, verachte nicht die kleinen Anfänge. Verachte nicht die kleinen Anfänge, weil genau sie die Saatkörner des Königreiches Gottes sind. Die spannende Frage am Ende dieser Predigt lautet jetzt nicht, war die Predigt gut? Hat Felix tolle Beispiele verwendet? Da kann man drüber diskutieren. Die viel spannendere Frage am Ende dieser Predigt ist, wie reagierst du? Wie reagierst du auf das, was du heute gehört hast? Und ich meine jeden von euch. Egal, ob du hier zum ersten Mal sitzt
oder ob du hier schon seit Jahrzehnten sitzt. Wie reagierst du? Das, was du heute gehört hast, das sind keine abstrakten Wahrheiten über irgendwas oder Meinungen. Das, was du heute gehört hast, sind absolute Aussagen über die Realität deines und meines Lebens. Wenn Jesus über das Königreich Gottes spricht, dann spricht er absolut. Er spricht, es ist keine Meinung von Jesus, die er dir erzählt. Ja, und du kannst das auch noch so sehen und so sehen und nee. Jesus sagt, pass mal auf, ich bin der Autor dieses Lebens. Ich bin der Autor dieser Existenz. Und so funktioniert das Ganze. Deswegen ist die Frage, wie reagierst du darauf, dass das Ganze so funktioniert? Lässt du das an dich ran? Lässt du das dich bewegen? Lässt du das dich aufrütteln? Oder ist das für dich eine nette Kindergeschichte? Was für die Kinderstunde? So mit Samen, Basteln, Blumenbeet. Vielleicht sitzt du heute ja zum ersten Mal hier. Und du bist entweder mitgeschleppt worden, dann freue ich mich sehr, dass du hier bist. Oder du bist auf der Suche. Und ich kann dir eins sagen, das, was du gerade spürst in dir, während du das hörst, das ist Gott. Das ist Gott, der dich ruft. Das ist Gott, der an dein Herz klopft, sagt die Bibel. Und es ist schon absurd, weil genau derselbe Gott ist der Schöpfer des Universums. Und es mag komisch klingen, dass dieser Gott so auf Augenhöhe zu dir kommt. Aber soll ich dir eins sagen? Anders wäre es gar nicht möglich. Durch die ganzen Evangelien finden wir Jesus, Gott als Mensch, der so abgefahrene Sachen macht, aber der gleichzeitig auch so auf Augenhöhe kommt. Und genau das tut er auch heute bei dir, auf Augenhöhe kommen. Und genau das ist seine Gnade, es ist seine Güte. Er meint es so gut mit dir. Er schaut nicht von oben auf dich herab. Er kommt auf Augenhöhe. Und ehrlich gesagt, hättest du sonst auch überhaupt gar keine Chance, dich ihm zu nähern. Denn was haben wir ihm zu bringen? Glücklicherweise kommt er zu uns und er bringt uns seine Liebe und seine Annahme und seine Vergebung. Wir kommen mit unseren Lebensläufen, mit unseren Fehlern, mit unserer Sünde und wir schaffen es ehrlich gesagt auch gar nicht zu ihm. Er ist viel zu anders, er ist eigentlich viel zu weit weg. Aber er kommt uns nahe, er kommt uns entgegen. Und deswegen will ich dich ermutigen, lass dich beschenken und leg deinen Stolz beiseite. Reiß diese Mauer ein, die du aufgebaut hast, wo du so souverän alles im Blick hast und alles beurteilen kannst und so. Jesus will dein Herz erobern. Und ich sage dir, du kannst heute ein neues Leben mit Gott anfangen, wenn du das möchtest. Dieser Gott hält dir heute seine Hand hin. Und vielleicht hast du diese Entscheidung schon getroffen. Vielleicht hast du diese Entscheidung schon getroffen. Und das feiere ich. Das feiern wir. Wir feiern das jedes Mal, wenn Menschen ein neues Leben mit Gott beginnen. Und ich will dir sagen, Gott hat eine Saat in dich hineingelegt. Verachte diese Saat nicht. Verachte nicht das Kleine, das Unbedeutende. Du kannst dir nicht vorstellen, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, du kannst dir nicht vorstellen, was für krasse und wunderbare Dinge Gott in deinem Leben tun möchte. Aber er macht das nicht mit Teleportieren von heute auf morgen. Die Dynamik des Reiches Gottes ist, der Same wird zum Baum. Das passiert meistens nicht über Nacht. Das dauert. Darum meine Ermutigung an dich, lass diese kleinen Anfänge, das, was jetzt gekeimt ist in deinem Leben, lass es Wurzeln schlagen. Gieße das, was da wächst. Hege und pflege das, was da wächst. Bleib dran an den Dingen, die du angefangen hast. Es mag unbedeutend erscheinen, aber ich hatte heute Morgen im Gebet ganz stark auf dem Herzen zu sagen, Es ist so wichtig, dass wir über unsere Identität anfangen nachzudenken, wenn wir Christen werden. Weil wir bringen so viel weirde Vorstellungen davon mit, was uns ausmacht, was uns Wert gibt, ob wir etwas wert sind und so weiter und so fort. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, wenn er dir vergibt und du ein Kind Gottes wirst, dann haben all diese Dinge nichts mehr zu melden. Denn du bist wertvoll, weil du ein Kind Gottes bist. So, ich sage euch aber eins, ihr Lieben. Du hast dich jahrzehntelang in eine andere Richtung trainiert. Du hast dich jahrzehntelang anders definiert. Und so wie der Baum nicht über Nacht, so wie der Same über Nacht nicht zum Baum wird, wirst du über Nacht nicht plötzlich komplett anders denken. Dein Gehirn, deine Gedanken ist ganz anders geprägt. Ernähre dich vom Wort Gottes, das dir immer wieder vermittelt, du bist geliebt und du bist angenommen und du bist berufen. Gewöhne dir kleine Gewohnheiten an, die Raum dafür schaffen. Stell dir die Frage, wie kann ich das pflegen, was da gewachsen ist? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigt von Chan erinnern könnt. Die vier Ackerböden. Hast du die hier schon gehalten, Chan? Na, dann freut euch drauf, das wird gut. In Leverkusen hat er sie schon gehalten. Hier auch, entschuldigt. Worum ging es in dem Gleichnis? Es ging um die Art und Weise, wie man mit dem umgeht, was man bekommt. Und der Ball liegt bei dir. Gott wird das nicht für dich machen. Was es für dich jetzt braucht, ist nicht Spektakel nach Spektakel nach Spektakel, Lobpreisabend nach Lobpreisabend nach Lobpreisabend. Ja, das ist schon auch gut. Aber was es vor allem braucht, ist Stetigkeit und Treue. Training, das braucht es. Und nun zu dir, der du hier schon lange sitzt. Und hier hat Gott mein Herz heute Morgen wirklich schwer gemacht. Denn Gott ist hier und er fragt dich, glaubst du mir noch? Glaubst du noch an das, was ich dir geschenkt habe? An das prophetische Wort, an deine Berufung, an die Geistesgaben, die ich dir gegeben habe, damit du anderen dienst? Glaubst du noch daran, dass ich in deinem Leben zum Ziel komme? Dass sich dein normales und alltägliches Gebet lohnt? Dass dein Dienst in der Gemeinde einen Wert für mich hat? Glaubst du das noch? Warum hast du aufgehört? Warum hast du aufgegeben? Warum bist du eingeschlafen? Hier hat Gott mir wirklich die ältere Generation unserer Kirche aufs Herz gelegt. Und du kannst selbst entscheiden, ob du zu dieser Generation gehörst oder nicht. Aber ich will dir und euch eines sagen. Ihr habt die Hosen voller Samenkörner. Ihr habt die Hosen voller Samenkörner, die Taschen. Was tut ihr damit? Warum gehst du nicht säen mit dem, was du bekommen hast? Weißt du, es ist nicht deine Verantwortung, wie der Baum später aussieht. Das ist Gottes Verantwortung. Deine Verantwortung ist, zu säen. Deine Verantwortung ist, im Glauben an ihn voranzugehen und zu dienen. Warum glaubst du Gott und der Dynamik seines Reiches nicht? Sieh dich hier mal um. Hier sind so viele Menschen, so viele junge Felder, die nach Samen schreien, die dich brauchen. Die schreien nach Zuwendung, sie schreien nach Förderung, sie schreien nach Liebe, sie schreien nach Annahme, sie schreien danach, dass man sie an die Hand nimmt. Wo sollen sie lernen, wie sie mit ihren Samen umgehen, wenn du es nicht vorlebst? Wisst ihr, manchmal habe ich so das Gefühl, irgendwie kommen wir auf die Idee, wir stellen jetzt die Bedingungen an Gott, ob wir treu sind oder nicht. Soll ich dir was sagen? That's not your business. Du bist gerettet. Du bist teuer erkauft. Deine Antwort ist bedingungslose Treue. Nicht wählerisch sein. Gott fragt dich, soll deine Unzufriedenheit mich an meinem Werk hindern? Möchtest du mir gerne im Weg stehen? Ich brauche dich nicht. Brauche ich nicht. Aber ich will dich. Ich will dich. Warum ist dein Herz so hart geworden? Ich will euch und dich fragen. Und ich tue das nicht von oben herab, versteht mich nicht falsch. Wo hast du dich der Dynamik Gottes in den Weg gestellt? Gott hat mir so ein Bild gezeigt. Unsere Berufung ist es, ein Kanal der Liebe Gottes zu sein. Durch die Gaben, die wir haben. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Aber wir neigen dazu, zu Staudämmen zu werden. Und alles für uns zu behalten. Dann lieben wir unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Und das ist ganz wunderbar. Und wir merken überhaupt nicht, wie sehr wir an der Berufung vorbeilaufen. Da kommt nichts mehr durch. Und ich kann dir eins sagen. Diese Gemeinde braucht dich. Die Menschen hier brauchen dich. Nicht irgendwo, irgendwer. Wenn du hier sitzt, wenn du dich zu dieser Gemeinde zählst, die Menschen hier brauchen dich. Wenn du dich angesprochen fühlst, der Herr will dich überführen. Und weißt du, was er dann machen will, wenn er dich überführt hat? Er will dich anzünden. Er will dich anzünden mit dem Feuer seines Geistes. Oh, wisst ihr, ich sehne mich nach Erweckung unter unserer älteren Generation. Ich sehne mich danach, dass hier Mütter und Väter im Geiste vorangehen und brennen vor Liebe, vor Hingabe, vor Entscheidung für ihn, auf die man guten Gewissens zeigen kann und sagen kann, guck, lauf denen hinterher. Danach sehne ich mich. Gott hat mir eine Stelle heute Morgen gezeigt, die ich noch teilen möchte, bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar ist es im Hebräerbrief, 3. Kapitel, Vers 15. Noch einmal zu dem, was gesagt ist, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie bei jener Verbitterung. Wer waren denn die, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie seine Stimme hörten? Waren es nicht gerade die Leute, die Mose aus Ägypten geführt hatte? Das ist genau der Punkt, ihr Lieben. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann erinnert euch an das, was Gott für euch getan hat. Er hat euch befreit. Er hat sein Leben für euch gegeben. Er hat euch seinen Geist geschenkt. Er hat euch begabt. Reißt den Staudamm ein. Reißt den Staudamm ein. Die Menschen hier brauchen euch. Paulus schreibt an Timotheus, fache die Gabe wieder an. Fache die Gabe wieder an. Ich glaube, Gott möchte dich, er möchte reinigen, er möchte ausreißen, was da vielleicht an falschen Dingen gewachsen ist, und er will dich neu anzünden. Und wenn du aktiv bist und das schon lange bist und du dich investierst, hey, Gott will dich ermutigen und dich aufrichten, mach weiter. Bleib weiter dran, es lohnt sich. Denn er kommt zum Ziel. Auch wenn du es vielleicht nicht sehen kannst, auch wenn du es deinem Dienst und dir selbst nicht zutraust, er kommt zum Ziel. Lass uns zusammen beten. Lass uns die Augen schließen und komm du persönlich jetzt vor Gott mit dem, was du gehört hast. Da, wo er dich angesprochen hat. Ich lade die Band ein, nach vorne zu kommen, damit wir gleich reagieren können. Und weil es geht um Reaktion, ihr Lieben. Oh Jesus, du warst bereit, alles für uns zu geben. Du hast dein Leben gegeben. Du hast alles hinter dir gelassen. Jedes Recht, jedes Vorrecht abgelegt. Hast dich entschieden, ein Mensch zu werden, ein mittelloser Mensch. aus Liebe. Und du warst bereit, dich foltern und dich an ein Kreuz schlagen zu lassen, aus Liebe für uns. Und heute, heute sitzt du erhöht im Himmel auf dem Thron, der himmlische König, über dessen Gleichnisse wir heute sprechen dürfen. Und heute rufst du uns. Und ich bete, Herr, komm in deiner Gnade und Güte und geh durch die Reihen. Sprich uns an. Bewege unser Herz. Mach es weich vor dir, Herr. Ruf uns beim Namen, Herr. Ruf uns hinein in das, was du in uns tun möchtest und was du in uns vorbereitet hast. Und ich möchte dich einladen, wenn du dich angesprochen gefühlt hast, egal auf welche Art und Weise, und du möchtest reagieren und du möchtest dich Gott neu hinhalten, du möchtest dich ihm schenken, vielleicht zum ersten Mal, dann gib ihm doch einfach ein Zeichen, indem du aufstehst. Und bevor du jetzt aufstehst, tu es nicht, weil es dein Nachbar tut. Tu es nicht, weil es sich so gehört. Tu es, weil dein Herz es dir sagt und weil du merkst, genau das ist das Richtige. Wenn du möchtest, dann steh auf. Und dann möchte ich beten für uns. Oh, wunderbarer Gott. Danke für deine Gnade und für deine Güte, Herr. Danke, dass du uns nie aufgibst. Danke, dass du an uns dran bleibst und dass du uns liebevoll wachrüttelst, wenn wir falsch abbiegen oder einschlafen oder sonst irgendwas. Oh Herr, wir beten heute Morgen dafür. Komm mit deinem Geist auf uns. Entfache neu die erste Liebe in uns. Und bitte, Herr, so wie du es uns verheißt, komm in uns zum Ziel. Lass aus dem Kleinen, was in uns entstanden ist, vielleicht schon vor langer Zeit, das Große werden, was du schon immer gesehen hast. Herr, aktiviere uns. Du siehst die, die stehen und die Hunger haben nach dir, Herr. Und ich bete genauso auch für die, die sitzen und die noch darüber nachdenken, Herr. Ich bete, dass du auch sie segnest und dass du auch sie mit deinem Geist überschüttest. Ich danke dir so sehr für deine Güte. Du bist ein gütiger Gott, reich an Gnade, reich an Barmherzigkeit, reich an Großzügigkeit. Und ich danke dir dafür, dass du uns das spüren lässt, Herr. Und Herr, ich bete, dass du neu die Gaben deines Geistes ausgießt und austeilst. Auf jung und alt. Herr, dass wir Träume und Visionen haben. Dass wir erleben, wie die Dimension des Himmels in unserer Mitte sichtbar werden. Wie Menschen geheilt werden, Herr. Wie Menschen frei werden, Herr. Danke, dass du hier bist, wunderbarer Gott. Komm, lasst uns diesen Gott anbeten. Lasst uns staunen über ihn. Lasst uns reagieren auf ihn und ihm zujubeln. Amen.